Herzlich willkommen zum zweiten Teil der ersten Podcast-Folge des Kompetenznetzwerkes Antidiskriminierung und Diversitätsorientierung, in dem Katja Kinder und Dr. Andres Nader, beide von der RAA Berlin, vertiefen, was diversitätsorientierte Organisationsentwicklung in der Praxis bedeutet.
Ich meine, eigentlich würde ich sogar sagen, wir haben gelernt, wir auf uns hören und so arbeiten, wie wir denken, dann läuft es besser. Es ist mal auch nicht so gut gelaufen, wenn wir irgendeine Erwartung versucht haben zu erfüllen, die nicht sinnvoll war oder so und die uns zu spät, wo uns zu spät aufgefallen ist, was ist da passiert. Ich meine, ich finde es auch gut zu sagen, ja, wir arbeiten seit einigen Jahren mit dem Ansatz, wir entwickeln uns weiter, haben mehr Erfahrung, haben auch schwierige Erfahrungen gemacht, auch Erfahrungen, wo auch Prozesse unterbrochen wurden. Mhm. Auch manchmal kommt die Rückmeldung, das ist zu viel Arbeit. Mhm. Und es ist eine tiefe, die Arbeit zu Diskriminierung, zu Rassismus, zu Antisemitismus, zu Heteronormativität und so. Das ist eine das ist tief. Und da will ich, fällt mir ein, auch zu sagen, mir geht es auch nicht darum, und ich sage es auch Organisationen, es geht nicht darum, dass jede Organisation Spezialistinnen werden soll für das Thema, sondern für sich in der Organisation auch ein Lernen, sich darüber zu erlauben und ein Üben von, okay, wie verhandeln wir, wenn Konflikte entstehen, wie gehen wir damit um und auch wie. Es kommt auch sehr oft die Frage, die Anfrage von Organisationen, die sagen, wir sind ein homogen weißes Team, vielleicht in anderen Worten, aber sie sagen ungefähr das und ja, wir wollen da was ändern. Und das ist so auch mit der Herausforderung dann dort umzugehen, auch dass es auch nicht getan ist, mit einer Person einzustellen oder so, sondern dass da auch die Kultur sich entwickeln muss, damit auch das nachhaltig wird und nicht so eine Maßnahme ist von so einer Feigenblattfunktion. So, das sind schon, deswegen all diese Sachen sind komplexe Themen.
Daran auch zu arbeiten, die Leute zu halten, dort in den Organisationen zu halten, was uns oft begegnet in den Prozessen ist. Ja, bei uns arbeiten auch immer wieder Rassismuserfahrene, Diskriminierungserfahrene Menschen und die gehen halt immer wieder. Ja. Dass wir auch das
im Konflikt
oft. Im Konflikt oder auch leise, aber sie gehen halt immer wieder. Sie bleiben halt in einer bestimmten Anzahl nicht da, womit sich definitiv Organisationen dann auch verändern, sondern es ist dann die Einzelperson, maximal zwei. Und das ist wichtig, dass wir auch darauf gucken, und das tun wir, zu sagen, uns ist gelegen, dass in die Organisation tatsächlich diverser werden.
Ja, sie gehen in Konflikt oder ins Burnout oder in Erkrankungen oder leise, wie du sagst.
Absolut.
Oder
so.
Absolut. Ja, und das mit Blick auf vielleicht auch mit Blick auf Verwaltungen, mit Blick auf Bildungseinrichtungen, dass wir dort auch auch besonders mit Blick auf Bildungseinrichtungen dort auch eine besondere Verantwortung schon unterstellen. Ich meine, ich habe es immer so gesagt, naja, wenn so eine an der Schule, Kita, egal welche Bildungseinrichtung, dass die Zusammensetzung der Menschen, die dort arbeiten, hat so eine Wirkung auf das, was für die Kinder und Jugendliche, auf die Erfahrung, dass die Kinder und Jugendliche machen, da sehen wir, da hatten wir auch als Organisation, als RAA Berlin, die immer im Bildungsbereich, von Anfang an im Bildungsbereich gearbeitet hat, auch da eine besondere Verantwortung. Mhm. Und es ist mir gerade eingefallen, dass das auch nicht nur mit Hinblick auf das Klima innerhalb, aber auch mit dem Blick auf die Menschen, mit denen Organisationen arbeiten, wenn das so Art von Organisationen sind, wo die mit Menschen Umgang haben. Mhm. Ja. Mhm.
Das zeigt auch ein bisschen, oder für mich zeigt die Arbeit auch, gerade im Bildungsbereich, wo kleine Menschen von im hohen Maße geformt werden in diesen Bereichen, wie wichtig, und wir sehen es ja dann in der Schule, an der Schule, da passiert so viele Diskriminierung und da sind so wenig Sprechräume. Deswegen kann ich auch manchmal sagen, also es ist auch eine Herzensangelegenheit, es ist etwas, wo ich politisch hundertprozentig hinterstehe, dass Räume sich verändern müssen und gerade auch für die, die nachkommen. Ne, weil irgendwann übernehmen Leute unsere Arbeit und ich hätte es ganz gerne, dass wir irgendwann mal durchdringen damit, dass es wichtig ist in einer pluralen Gesellschaft, dass wir plural werden, dass unsere Organisationen plural werden. Und plural werden heißt nicht nur Individuen einstellen, sondern plural werden heißt, damit verändern sich Arbeitsbedingungen, damit gestalten wir Räume unterschiedlich, damit kommen unterschiedliche Wünsche auch in die Organisation, wie wir damit umgehen. Allein in der RAA hatten wir eine lange, lange Diskussion darüber, wie wir mit Feiertagen umgehen und mit welchen. Mhm. Ja? Mhm. Und es war eine schöne Diskussion und wir sind zu einem schönen Ergebnis gekommen, wie wir damit umgehen und auf eine nicht normative Art und Weise umgehen. Und das sind notwendige Prozesse, damit wir uns alle gesehen fühlen. Mhm. Und das ist wichtig für uns, dass sich jeder Einzelne gesehen fühlt, um sich mit der Organisation identifizieren zu können und gerne herkommen zu können und gerne zu arbeiten. Und das, glaube ich, haben wir zumindest, so fühle ich mich häufig mit dem diversitätsorientierten Organisationsentwicklungsansatz, auch geschaffen, dass wir es gerne tun, dass wir uns zugehörig fühlen, weil wir aus einer Organisation kommen, wo wir uns zugehörig fühlen. Ja. Und dass wir das auch ein Stück weit transportieren können. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir vieles von dem leben. Wir sind in Zwängen, wie du schon vorhin gesagt hast, Organisationen haben ihre eigenen Dynamiken, haben Ziele zu erfüllen. Damit müssen wir umgehen. Das ist die Normalisierung, das ist das Normale. Damit müssen wir umgehen. Und dennoch ist es möglich, Räume zu verändern. Ja. Und die Ziele vielleicht auch mal anders zu erreichen. Ja. Oder auch mal nicht zu erreichen, wie auch immer. Ne? Ja. Uns da die Größe zu geben.
Ja. Ich bin kurz zurück zu, als du nochmal von so Schule und so gesprochen hast, wo kleine Menschen in deinen Worten geformt werden, mir ging da auch durch den Kopf zu sagen, oder nochmal zu betonen, ich glaube, implizit haben wir das schon gesagt, unser Wunsch ist, dass, wenn diese Räume aufgemacht werden, was schwierig und schmerzhaft ist, ich will es nicht schönreden, aber dass es kurz, mittel- und langfristig für alle es besser wird.
Ja.
Auch nicht nur für, ich sag mal, klassisch Diskriminierung erfahrenen Menschen, sondern auch für Menschen, die vielleicht keine soziale Benachteiligung erleben, aber dass der Arbeitsort und Raum, ich glaube, wenn es für mehr Menschen besser, ein besserer Raum ist, wird es auch für alle ein besserer Raum und so. Wir denken das nicht als Machtkampf, in dem, wenn es in einem der anderen, einer Gruppe gut geht, der andere schlecht geht. Ja. Darum geht es uns nicht, sondern dass da auch andere Umgangsmöglichkeiten und Beziehungsmöglichkeiten ist, dann entstehen sollen. Und weil auch allein, weil das so in zum Schulkontext so viel Diskriminierung passiert und da Räume zu schaffen. Mhm. Ja, dann hatte ich auch gedacht, ja, und was wir auch da erleben, ist, dass da die Verantwortlichen dann Panik oder starke Abwehr und so, aber auch eine Art Panik entsteht. Und dann zu sagen, auch du darfst ausatmen. Mhm. Ja, okay, es ist nicht schön, das zu hören, aber atme aus und wir schauen mal, wie die Situation wie das verbessern werden kann, ohne Menschen zu verteufeln.
Ja.
So.
Ja. Das ist die Kunst dabei. Das ist unsere Aufgabe, oder so sehe ich auch unser professionelles Handeln, Räume zu schaffen, in denen wir alle sein können und lernen, uns gegenseitig kritisch auch zu begegnen, aber liebevoll kritisch zu begegnen. Ne? Das heißt nicht, dass ich immer lieb sein muss. Das heißt auch mal, dass ich mich umdrehen, abwenden muss. Aber wo wir eine Sprechkultur haben. Ich merke das häufig. Wir haben eine Schule, die wir schon länger begleiten. Und als wir am Anfang in die Schule kamen mit einem ganzen Team, da war die Bebilderung, also die Bilder an den Wänden, war schwierig. Ich fand auch Ich hatte ein komisches Gefühl, obwohl es eine total plurale Schule ist, wie es ja häufig ist, und zwar von den kleineren Menschen, von den jüngeren Menschen her, das Lehrerkollegium sehr weiß. Und nachdem wir eine Weile da drin waren, hat sich was verändert, gefühlsmäßig. Und wir haben es alle gemerkt, als wir reinkamen. Es waren andere Bilder an den Wänden. Es war ein anderes Klima in der Schule. Die Leute sind uns anders begegnet, haben uns angelächelt, haben gesagt, wo der Raum ist. Oh, ich komme mal mit und zeige Ihnen das. Es hat sich was verändert tatsächlich. Und als wir das angesprochen haben, dass wir merken, dass sich was verändert hat, da haben selbst viele aus dem LehrerInnenkollegium gesagt, wir merken das auch, dass sich was verändert hat. Und wir sind ein bisschen entspannter als das erste Mal, als sie hier waren. Das war einfach, das sind so kleine, so marginale Sachen, aber die sind so wichtig in Schulen, wo 90% BIPOC-Kinder sind, ne, dass die sich wohlfühlen dann, dass die lächeln können und nicht nur irgendwie ihre Räume da nicht sehen, obwohl es ihr Raum ist. Es ist paradox fast. Ja. Aber meine Frage ist auch immer, wenn wir irgendwo waren, nicht nur wenn wir irgendwo waren, meine Frage ist immer, woran merken wir, dass sich eine Organisation diversitätsorientiert und diskriminierungskritisch entwickelt. Und wir merken es.
Ja, aber das berührt so eine Schwierigkeit, wo ich gerade gedacht habe, ich bin auch stolz, dass wir auch dabei geblieben sind, weil du hast jetzt so eine kleine, aber wichtige Veränderung, auch teilweise atmosphärische Veränderung, das ist nicht so leicht messbar mit, wie heißen, Indikatoren, so, oder wir müssten gut überlegen, wie man das in Indikatoren umsetzt, aber und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir kommen da nicht hin mit Indikatoren, mit Zählung, mit Zählungen von irgendwas, sondern eine ganz andere, eigentlich, genau, wenn wir das so wollen, können wir sagen, wir arbeiten mit qualitativer Auswertung und keine quantitative Auswertung. Und ja, Quantität ist Teil, fällt darunter rein, aber ist nicht, die Indikatoren, die wir haben, sind dann eher so, Und das hat uns erlauben, zu schauen, wie ist meine körperliche Reaktion, wenn ich hier komme, was spüre ich und dem auch eine Bedeutung beimessen und nicht sagen, das ist irrelevant, weil ich das nicht anders gemessen kriege.
Ja, das ist im hohen Maße. Auch das ist wieder das Balancieren. Weil weiße Menschen können sich sicher sein, wenn sie irgendwo hinkommen, dass es für sie gemacht ist, der Raum. Und deswegen sind sie relaxed. Und wir sind uns immer sicher, dass die Räume nicht für uns gemacht sind. Und deswegen sind wir weniger relaxed. Also balancieren wir häufig in einem und dem gleichen Raum unterschiedliche Formen von mich Teil eines Raums zu fühlen. So. Und da sind unterschiedliche Geschichten und die machen wir sichtbar und das ist wichtig. Und die formen eine Organisation. Ne? Und ja, das finde ich elementar. Dass du das sagst, jetzt, weil es stimmt, wir sind oft konfrontiert mit so einem Rahmen drumherum, der eigentlich nicht wirklich zu unserer Arbeit passt.
Nein, genau.
Na? Und auch da müssen wir mal hingucken, wie können wir etwas messen, was sich erstmal nicht niederschlägt, in wie viele haben sie erreicht? Wie viele benutzen jetzt das Wort?
Ja.
Das ist gut, dass wir diskursiv, dass wir in den Diskurs wirken und genauso gut ist es, zu sagen, wir versuchen mal, andere Messbarkeiten, Möglichkeiten herzustellen, die auch wieder zeitintensiver sind, aber letztendlich für uns alle wieder mehr Platz und Raum schaffen. Ne? Also von daher ist das total wichtig, dass du das nochmal sagst mit den Messbarkeiten. Es geht nicht nur darum, ganz viele Menschen zu erreichen, sondern wie wir sie erreichen.
Ja, genau.
Ja, wir haben eigentlich ganz viel, also auch darüber gesprochen, warum ist uns DO wichtig, DO, diversitätsorientierte Organisationsentwicklung. Du hast da noch nicht so viel, glaube ich, gesagt. Ich habe schon gesagt, also von meinem persönlichen her, weißt du, dass mir das emotional tatsächlich wichtig ist. Dass es was Politisches ist, das könnte ich so sagen, es ist was Politisches. Aber warum ist mir das Politische wichtig? Weil es emotional verknüpft ist, wie ich in Räume komme, gehe. So. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Teil, warum ich diesen Ansatz mag, weitertrage.
muss so ein bisschen nachklären, weil ich denke, du sagst, es ist mir politisch, es ist mir emotional. Das hat mir immer noch nicht erklärt, warum. Ich glaube dir das. Ich glaube dir, dass es für dich politisch wichtig ist. Ich glaube dir, dass es emotional total wichtig ist. Und ich nehme an, wie du das erzählt und auch wie du andere Sachen erzählt hast, es geht auch darum, was du erfährst, wenn du einen Raum betrittst. Ja? Und das so, aber da so, das musste ich sagen, also ich habe ein bisschen gelächelt und dann genau, und wenn ich, wenn du mich fragst, ich habe auch mich gerade auch, wo du gesagt hast, du hast noch nicht viel dazu gesagt, das stimmt, habe ich nicht. Und ich denke, was jetzt, ich hatte mich die Frage noch nicht gestellt, ob ich schon lange mit dem Ansatz und auch mit sehr vielen Selbstreflexionen und Supervision und so arbeiten. Aber was ich glaube, was der Motor für mich dahinter ist, eigentlich Schmerz. Und ich glaube, es ist der Schmerz, der daherkommt, von wo ich die Erfahrung mache, dass Menschen nicht zusammenkommen, nicht sich verstehen, nicht keine so wenig Empathie füreinander haben und so. Ich glaube, das war mein Motto zu sagen, und wir kommen nicht dahin mit PowerPoint-Präsentationen, wir kommen nicht dahin mit mehr Wissen über Menschengruppen, das heißt, ich angefangen habe in der Rabe-Link. Gab's, oder das ist auch so ein bisschen in manche Ansätze interkultureller wie heißt das, interkulturelle Öffnung und so, da ist auch, arbeiten auch mit dem Ansatz von, ich informiere dich über Menschengruppen und ich habe gemerkt, das ist so was von Fehl am Platz. Ja. Das macht nicht, dass wir uns gegenseitig begegnen. Und ich glaube, das ist für mich so eine eigene, so leidvolle Erfahrung von Nichtbegegnung. Und ich glaube, das ist, was mich da, warum es mir wichtig ist, weil es ist der Versuch, so eine richtige andere Art von Begegnung, wo wir alle atmen können in dem Raum.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Ja, ich glaube, da so weit kommen wir heute.
Ja. Ja. Das ist schön, mit dir zu reden.
Schön, mit dir zu reden.
Gefördert wird das Kompetenznetzwerk im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mehr dazu online unter www.kn-ad.de. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.